steigen wir gleich ein in diese Stelle, in diesen vierten Brief des Paulus an die Korinther. Wer nicht da war vor 3 Wochen, der kann es nicht wissen. Paulus hat insgesamt 4 Briefe geschrieben, 4 Briefe an die Korinther, wovon wir 2 Stück im Neuen Testament haben. Und zwar den 1. Korintherbrief und den 2. Korintherbrief. Wir wissen aber, dass es vor dem 1. Korintherbrief schon einen Brief gegeben hat, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Und zwischen den 1. und 2. gab es nochmal einen. Und jetzt sind wir in diesem letzten Brief um eine Stelle, die Paulus dort an die Gemeinde in Korinth schreibt. Paulus konnte einiges durch diese vorigen Briefe schon klären mit der Gemeinde. Wir wissen, da gab es Probleme, auch die Anerkennung als jemand, der als Evangelist unterwegs war. Man hat ihm vorgeworfen, dass er mächtig im Wort ist, wenn er es geschrieben hat, aber wenn er dann vor Ort war, hat er keine gescheite Stimme gehabt und irgendwie nicht so vollmächtig, wie man gedacht hat, dass er war. Und Paulus konnte einige Dinge durch die Briefe mit der Gemeinde klären und konnte Segen wieder freisetzen in dieser Gemeinde. Aber er hatte ganz klare Gegner in dieser Gemeinde, wo ich dann manchmal denke, ja, ich hoffe, dass es hier nicht auch ist, dass ich Gegner in der Gemeinde habe, die einfach schauen, dass der ja bald hier weggeht und endlich mal ein gescheiter Pastor hierher kommt. Aber genauso ging es Paulus, genau das hat er erlebt, dass da Menschen waren, die gegen ihn gearbeitet haben. Das beschreibt er in diesem 2. und diesem 4. letzten Brief, in diesem 2. Korintherbrief, in Kapitel 11 mit ein paar Sätzen. Sie haben in Frage gestellt, dass er wirklich der große Apostel ist, das er letztendlich von sich behauptet hat. Und er hat sogar in diesem Brief noch etwas draufgesetzt. Er sagt nicht nur, dass er einer der Apostel ist, die Gott eingesetzt hat, sondern er sagt sogar, so wie die anderen Apostel, ich sogar noch mehr. Ich sogar noch mehr als eingesetzter Evangelist von Gott, als Apostel hier auf dieser Erde. Und das war ja ein hoher Anspruch. Ein hoher Anspruch. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die wurden Apostel genannt, die dann später das weitergesagt haben, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und Paulus, der Nachberufene, der sozusagen Jesus begegnet ist, nachdem er schon im Himmel war, beim Vater, und ihm dann auf einem Weg, wo er Menschen verfolgt hat, so begegnet ist, so ein Nachberufener behauptet jetzt, dass es sogar noch mehr ist wie die anderen Apostel. Und deswegen das so gültig ist, was er hier sagt. Ein hoher Anspruch. Und unsere Stelle beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Bist du wirklich ein Mann, der sich neben diese anderen Männer stellen darf, die anderen Männer, die Jesus begleitet haben? Bist du es wirklich? Ich stelle das in Frage. Ich stelle das in Frage, dass du dieser eingesetzte Mann bist. Sie fragen ihn, bist du derjenige, der diese Vollmacht haben darf, uns zu bestimmen? Dann beweis es, zeig es uns. Und zwar, sie fragen ihn, hast du auch solche Visionen gehabt wie die anderen Apostel? Solche Offenbarungen Gottes, die übernatürlich sind? Beweis es, erzähl eine Geschichte aus deinem Leben, damit wir dir glauben können, dass du wirklich zu diesen Aposteln gehörst. Denn die ganze Zeit hat er nicht irgendwas erzählt, außer die eine Geschichte, wo Gott ihn zurückgezogen hat zu sich, wo Jesus ihm offenbar begegnet ist, er blind wurde und auf diesem Weg Jesus kennenlernen durfte und Jesus ihm dann letztendlich auch wieder das Augenlicht gegeben hat. Ansonsten wissen wir keine Offenbarung von diesem Paulus, weil es ihm nicht wichtig war. Ihm war es nicht wichtig, dass er auch Dinge erlebt hat, die übernatürlich sind, weil es nicht darum geht, weil das keine Priorität hat. Aber sie fordern es und sie fordern es und sie fordern es und Paulus sagt, okay, weil ihr es ständig fordert. Es bringt zwar nichts, ich kann mich deswegen nicht auf die Schulter klopfen, weil ich so toll bin, weil ich diesem Gott begegnet bin, aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Und um diese Stelle geht es heute Morgen. Ein bisschen abgespaced, wenn man das so ein bisschen liest. Auch nicht das einfachste Thema heute Morgen, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem etwas mitnehmen könnt. In 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10, da schreibt Paulus von ihm. Er sagt, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Ich muss jetzt euch sagen, dass ich zu den Aposteln gehöre, weil es fordert durch eine Erzählung von einem Erlebnis, einer Vision, wo mir Gott begegnet ist. Er sagt dann weiter, Eigenloben nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Allein das ist eigentlich schon ein Hinweis, wie unangenehm Paulus es ist, das jetzt erzählen zu müssen, weil er sagt, darum geht es mir doch gar nicht. Er geht in die dritte Person und erzählt aus dieser dritten Person ein Erlebnis, das er selbst vor 14 Jahren erlebt hat. 14 Jahre hat er von diesem Erlebnis geschwiegen. Es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder seinem Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Also er trennt das von sich, damit klar ist, derjenige, der dort war, weil er weiß, da will ich und da werde ich irgendwann mal sein, aber jetzt bin ich es noch nicht, ich bin noch nicht so in dieser Gegenwart Gottes. Das ist kein Ruhm wert, aber dort zu sein, wo alles gut ist, da lohnt es sich, sich zu rühmen. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann. Wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde. Ist mir ein Leid auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einen Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus erzählt von seinem Erlebnis vor 14 Jahren. Und da wir so gut darin sind, hätten wir daraus gleich ein ganzes Lebenssystem gebastelt. Ja, wenn uns Menschen sagen, das habe ich so erlebt, und wenn wir ständig da dran rumfallen würden, was Gott tun kann, ist unglaublich. Und was Paulus hier erzählt, ist unglaublich. Und was wir daraus basteln könnten, ist auch unglaublich. Nämlich ein Glaubenssystem, ein Lehrsystem, wie man zu solchen Erlebnissen hinkommt. Und da sind wir sehr, sehr, sehr gut drin. Wir sind sehr gut da drin, etwas gleich in eine Dogmatik hineinzugießen, wenn du dann das so machst, dann passiert das und dann kannst du auch mal den dritten Himmel erleben. Aber Paulus sagt, darum geht's mir gar nicht. Er wollte nicht, dass anstatt Christus als Person die Erfahrung einer Gottesgegenwart im Mittelpunkt steht. Es geht nicht um Erlebnis von dieser Verherrlichung jedes Mal, sondern es geht darum, dass diese Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Mittelpunkt steht. Und dass dann plötzlich andere Menschen anfangen, ihn zu verehren, weil er so große Dinge erlebt hat, das wollte er verhindern. Man kann ja sagen, boah, Paulus hat so coole Dinge erlebt, der war schon im dritten Himmel von 7, das ist schon was. Dem muss man mehr nachfolgen, wie jemand, der noch nicht da war. Und deswegen hat er 14 Jahre lang geschwiegen. Deswegen hat er gesagt, das ist unwichtig, dass ich das erlebt habe. Das ist eine Sache zwischen Gott und mir, aber keine Sache, um damit zu verkündigen. Paulus wusste, dass es nicht darauf ankommt, dass er als großer Mann bekannt war. Genauso wenig wie diese Erfahrung, dass die bekannt wird. Sondern dass es ganz und allein auf Jesus Christus ankommt in unserem Leben. Und dann rückt Paulus trotzdem drauf, das Ganze raus. Er erzählt es dann trotzdem, weil die Korinther so drauf pochen. Aber ihr habt gemerkt, es sind nicht viele Details erwähnt. Er packt jetzt nicht aus und beschreibt jedes Detail. Ich hab vor Dreivierteljahr mal ein Buch gelesen, wo von Himmel und Hölle geredet wird und wo jedes Detail beschrieben wird, wo ich dann denke, das will ich gar nicht wissen. Das hilft mir auch nicht im Glauben. Das macht eher Angst und ich weiß nicht, ob das eher das Gegenteil bewirkt. Und ich glaube und ich stelle es auch in Frage, was diese Person da aufgeschrieben hat. Weil Paulus ganz klar sagt, darum geht es nicht, dass man ständig erzählt, was für tolle Visionen man hat und versucht, Menschen damit zu beeinflussen. Und da stelle ich auch viele Bücher in Frage, die wir heutzutage auf den Markt bringen, wo wir denken, das hilft dem Reich Gottes vielleicht, dass Menschen Gott erkennen können. Aber ich glaube, es ist Christus, Jesus Christus allein, die Person, die Menschen zu sich zieht. Aber Gott hat ihn, diesen Paulus, in das Paradies entrückt, in den dritten Himmel. Nicht durch eine Konzentrationsübung, wie man es heute so schön kennt, oder durch tolle Meditationsübungen, wo man sich versucht, in sich selbst hineinzuversetzen und etwas zu spüren und irgendwie diesen Himmel näher zu kommen. Sondern Gott selbst hat es entschieden, Paulus wegzunehmen. So krass entschieden, dass er Paulus noch nicht mal wusste, wo hinten vorne ist. Er wusste nicht, war er jetzt mit dem Körper da oder ohne. Ich weiß es nicht, ich weiß bloß, dass ich da war. Und wie es war, ist auch Gottes Sache. Und er beschreibt nur kurz etwas von diesem Ort. Er sagt, hey, da wird gesprochen. Da wird erzählt. Da ist man im Gespräch. Es ist kein Schlafort für die Toten, wo die Toten schlafen, wo wir mal hinkommen werden, wenn wir mal sterben, sondern das ist ein Lebeort, ein Ort, wo Leben ist. Obwohl man die Sprache noch nicht versteht, Paulus hat kein Wort verstanden, was da kommuniziert wurde, vielleicht hat Gott deswegen gesagt, nur kurz mal reinschauen und dann geh wieder zurück, denn das ist für später, das ist nicht für jetzt. Es ist sogar verboten, in dieser Sprache zu reden. Man versteht sie eh nicht, daher ist es auch kein Problem. Aber Paulus ist es wichtiger, das zu erzählen, dass dort kommuniziert wird, dass dort geredet wird, dass hier Gemeinschaft stattfindet, als von diesem Glanz, von dieser Herrlichkeit, die so schön ist und überhaupt. Er beschreibt nicht den Umriss dieses Paradieses, sondern er beschreibt etwas Fundamentales, Zentrales. Dort herrscht Leben. Dort herrscht Leben. Können wir auch mal noch mal in ein paar Bücher reinlesen, was wir da beschrieben. Und wie geht Paulus damit um? Er schaut nur von außen auf das Erlebnis in dieser dritten Person. Das wird später einmal sein. Und darauf ist er stolz, nicht auf das, was er jetzt ist und wie toll er ist oder wie toll er sich jetzt darstellen kann. Er ist stolz auf den Menschen, der durch Jesus erst das werden kann. Aber dieses Erlebnis möchte er nicht zur Schau stellen. Was wir hier aber mitnehmen können ist, es gibt einen Himmel. Es gibt diesen Ort, wo wir mal sein werden. Es gibt das Paradies. Wie auch immer das aussieht, er beschreibt es ja nicht. Und dort wird eine neue Sprache gesprochen, die uns noch verboten ist, die wir noch nicht einmal verstehen. Und ein Ort, an dem Leben ist. für Paulus wie auch für Jesus ist die Wirklichkeit, ist das Wirklichkeit, die sie da, das, was sie gesehen haben, was sie hier weitergeben, was sie hier beschreiben. Ich habe euch vorhin gewarnt, das ist ein Text, der ist nicht alltäglich. Aber es ist einfach mal schön, so ein kleines Stück mal den Vorhang auf die Seite zu ziehen und mal kurz reinzuschauen, aber auch festzustellen, ja, wir können es ähnlich vorstellen, wie es mal sein wird, aber wir dürfen uns darauf freuen. Paulus hat bisher nicht davon geredet, damit man ihm nicht unterstellt, dass er sich ja nur selbst darstellen möchte, wie toll er ist. Außerdem ist die Gefahr auch sehr groß, wenn man so etwas immer in den Vordergrund stellt, dass er zu einem hochmütigen Menschen wird, weil man sagt, boah, ich erlebe was mit Gott. Wie ist es mit dir? Hast du das schon mal erlebt? Ah, du bist noch nicht so reif wie ich. Hast du das schon mal gehört? Du bist noch nicht so geistlich wie ich. Du musst noch ein bisschen mehr glauben. Der Glaube ist vielleicht noch nicht gut genug bei dir. Wo ich dann denke, ey, was ist das für eine Message, die wir da rüberbringen? Was ist das für eine Botschaft? Aber auf der anderen Seite muss klar sein, dass der Glaube nicht auf solche besonderen und gerade ekstatischen Erfahrungen aufgebaut sein darf. Denn dann geht man immer wieder auf die Suche nach diesen Erlebnissen. Und dann denkt man, jetzt müssen wir an die andere Seite der Erde reisen, damit man es wieder erleben kann. Und wir wissen aber heute, dass Jesus überall ist, an jedem Ort, weil er in mir wohnt, weil er in mir lebt, weil er in mir eingezogen ist, weil ich sein Tempel bin. Ich kann ihm jeden Tag, jetzt gerade in diesem Moment, begegnen. Paulus wollte keine Anerkennung dafür, deswegen 14 Jahre schweigen. Und hier können wir uns fragen, was wollen wir? Was willst du, was will ich? Wollen wir Anerkennung, weil wir so tolle Erfahrungen mit Gott erlebt haben? Ich glaube, die sind gut und die sind wichtig. Und ich glaube, es war wichtig, dass Paulus sie erlebt hat. Für ihn war es wichtig, weil Gott ihm da etwas bestätigen wollte. Was genau, erzählt er nicht, aber für ihn war es wichtig. Und dass Menschen so etwas erleben, ist für manche Menschen einfach wichtig. Aber sie sind nicht wichtig, um sie als Evangelisationsmethode zu verwenden, um andere Menschen davon zu überzeugen. Weil die Gefahr dann ist, ja, ich erlebe das eben nicht, also stimmt es gar nicht, was er da erzählt. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht darauf ankommt. Wollen wir verehrt werden, weil wir so geistlich sind und die besten Visionen erlebt haben, sodass andere zu mir aufschauen? Das ist irgendwie so auch nicht so ein weltlicher Gedanke, ja. So denkt auch die Welt. Je besser man ist, umso mehr kann man Vorbild für andere sein, umso mehr schauen andere zu uns auf. Und unsere Seele tut es ja gut, dass wir ja so toll sind. Aber das ist nicht das Denken, wie Gott denkt. Wie er möchte, dass wir auch miteinander umgehen. Das Werbeschild für Gott war bei Paulus ein anderes. Deshalb 14 Jahre lang. Schweigen. Das eigene Leben, unsere Leistung, auch in geistlichen Übungen, ist nicht Gottes Weg, andere Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Deshalb hat er nur eine Sache, die Paulus bei sich aufmerksam machen möchte. Und diese eine Sache, auf die er aufmerksam macht, ist seine Schwachheit, seine Unvollkommenheit, seine Gebrochenheit. Das, was, wenn wir in unsere Strukturen hineinschauen, nicht unbedingt das Typische ist, für was man Werbung macht. Hey, ich bin schwach. Schau auf mich, ich bin schwach. Aber das ist mein Werbeschild in dieser Welt. Jeder sieht Paulus und seine Schwächen. Und das musste sich oft anhören von den Korinthern. Sie sehen sein Leben an und denken, was ist das für ein Kerl? Ein Leben, das nicht glitzert von einer tollen Fassade, sondern ein Leben, das alle Masken letztendlich verloren hat, die man irgendwie versucht hat aufzuziehen. Das allein ist es. Paulus beschreibt deshalb dieses Paradies so zurückhaltend, damit sich Menschen eben nicht an ihn klammern, sondern dass sie sich an Christus klammern. Wir können hier für uns als Gemeinde, für mich auch ganz persönlich, wenn ich darüber nachdenke, über diese Stelle, ein paar Punkte festhalten. wo wir Dinge auch prüfen können. Wie wir mit solchen auch besonderen Erfahrungen, die nicht falsch sind grundsätzlich, wie wir mit solchen besonderen Erfahrungen umgehen können. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Erstens, es gibt solche Visionen und Erlebnisse. Sie sind nicht falsch zu haben. Es sind nicht gleich irgendwelche Schwärmereien oder geistliche Überspanntheit oder sogar vielleicht was Dämonisches. Gott nutzt es und er hat es auch bei Paulus genutzt. Sie gibt es. Punkt 1. Punkt 2. Trotzdem soll man nicht damit hausieren gehen. Das ist nicht unser Werbeschild in dieser Welt. Jeder, der sich ständig auf solche Erlebnisse beruft, um seine Stellung zu sichern. Es gibt auch in der christlichen Welt Menschen, die sich darüber die Stellung sichern, weil sie ständig davon reden, wie toll sie, was sie alles erlebt haben. Das zeigt letztendlich, dass da ein anderer Geist am Wirken ist, wie der Heilige Geist. Jede Selbstdarstellung und das Rühmen von sich selbst spricht letztendlich von Stolz. Schau auf mich, wie toll ich bin. Und dann folge mir. Nicht Christus, sondern mir. Drittens, Visionen sind nicht in erster Linie die Themen der Verkündigung. Ich habe es schon gesagt. Auch wenn Paulus es anspricht und es ist auch nicht falsch mal zu erzählen. Aber sie sind nicht die Basis. Viertens, es darf nicht dafür verwendet werden, die Bibel zu ersetzen als eine neue Offenbarung. Denn in der Bibel heißt es, das Wort Christi wird bis ans Ende der Tage nicht aufhören und auch nicht aufgehoben. Und fünftens, auch wer keine solche Erfahrung macht, ist ein vollgültiger Christ, wenn er Jesus in sein Leben hat. Vergesst das nicht. Hört auch auf, euch ständig nach den tollsten Erlebnissen mit unserem Gott auszustrecken, weil er denkt, das ist es. Gott will im Normalen sich offenbaren in diese Welt hinein, jeden Tag. Und sechstens, das Wort vom Kreuz allein genügt. Er ist gestorben, auferstanden. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er vertritt uns und er schenkt uns ewiges Leben. Es genügt. Wer so etwas erlebt hat, ist nämlich sehr stark herausgefordert. Manchmal, ich glaube, es ist eher zu wünschen, dass man nicht so viel erlebt in die Richtung. Denn man kann in die Hochmut hinein stolpern. Dass man plötzlich sagt, ich bin besser wie die anderen. Man sagt ja so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Ist nichts Neues. Und doch ist es so wahr. Was ich so spannend fand an dem, was Paulus hier erzählt, ist, dass Paulus vor diesem Hochmut geschützt ist. Und dieser Schutz, den Gott da eingebaut hat oder zugelassen hat, ist auch nicht unbedingt das, was wir als Christen erwarten. Denn Paulus erlebt tiefere Anfechtungen, tiefere Angriffe wie die meisten von uns. Ein Engel des Satans, heißt es in unserem Text, darf ihn schlagen. Da sagt man doch, hey, was soll das? Der ist doch einer der größten Evangelisten. Wie darf Gott das bei ihm überhaupt zulassen? Das passt nicht in unser Bild von Gott, der doch uns in die Freiheit hineinführen möchte. Der uns auch sagen möchte, du bist ein geliebtes Kind, du bist angenommen, keiner darf dir das jemals nehmen und das stimmt auch. Aber wahrscheinlich hat er deshalb hier im Brief mehrfach geschrieben, auch in den vorigen Stellen, dass er durchwachte Nächte hat, weil er ständig diese Angriffe hatte, ständig wieder dieses Reinprügeln von diesem Satans Engel, der die Erlaubnis dazu hatte. Und es gibt verschiedene Ausleger, die verschiedene Dinge darüber gesagt haben, was es gewesen sein könnte. Einen sagen, das war Epilepsie, der andere das und das und wie auch immer. Aber das kommt gar nicht aus diesem griechischen Kontext heraus. Und ich glaube, Gott hat da etwas zugelassen, ähnlich wie bei Hiob damals, damit er Paulus bis zu seinem Lebensende als dieses Werkzeug gebrauchen konnte. Echt, authentisch, schwach, und dadurch konnte er stark sein. Gott selbst gibt scheinbar sogar diesem bösen Geist die Erlaubnis, das zu tun. Er lässt es zu. Und die Frage für uns ist, wollen wir so etwas glauben, dass Gott auch sowas bei uns machen darf? Aber Gott lässt es zu, und genau das wird Paulus zum Segen. Genau das ermöglicht Paulus das, was er letztendlich verkörpert. Hier sehen wir eine Lebenseinstellung und Haltung, die wir noch sehr viel üben und einüben lernen müssen in unserem Leben. Paulus nimmt alles aus Gottes Hand. Er sagt, okay, es ist so, ich nehme es an. Er ist vollkommen überzeugt, dass ihn nichts aus Gottes Hand reißen kann und ihm nichts geschieht, was Gott nicht zu seinem eigenen Heil gebrauchen will. Das durchbricht doch unsere ganze Vorstellungskraft. Und auch die ganze Vorstellung, wie wir zum Beispiel Römer 8, Vers 28 verstehen. Wenn wir lesen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es dient Paulus zum Guten, dass er einen bösen Geist im Leben hat, der ihn niederhält. Können wir das akzeptieren? Können wir das glauben? Paulus bittet Gott zwar dreimal darum, ihn freizumachen von diesem bösen Geist, aber nimmt es aber nicht von ihm. Es passiert nicht. Gott sagt zu ihm aber, und das ist ein guter Trost für ihn, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Wie ist das mit unseren Schwächen in unserem Leben? Sind sie für uns der Grund, warum wir noch nicht für ihn leben? Weil wir sagen, ich bin doch schwach, ich habe keine Kraft. Wisst ihr, was Gott zu dem sagt? Halleluja! Wie gut, dass du keine Kraft hast. Ich bin in den Schwachen mächtig. Und ich kann dich gebrauchen, genauso wie du bist. Du musst nicht irgendwann reif genug sein, damit ich mich durch dich in diese Welt verherrlichen kann. So wie du bist, bist du gut. Oder wartest du noch auf die Offenbarung? Auf die Offenbarung, die dir alles erklärt, warum du hier und was du als nächstes tun sollst? Paulus sagt, es ist unwichtig. Gott dreht es um. Gott sagt, deine Schwachheit ist gerade deine Qualifikation. Weil du schwach bist, bist du qualifiziert, dass ich dich gebrauchen kann. Denn du weißt, dass du von ihm abhängig bist. Gott kann dadurch stark sein, weil du nicht auf dich, sondern auf Gott setzt. Paulus braucht nicht mehr als die Gnade seines Herrn Jesus Christus. Und das weiß Paulus. Der Satansengel darf weiter schlagen, aber die Gnade des Christus hält ihn fest. Wenn wir diesen Satz genauer übersetzen, heißt es, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Genau deshalb trägt der Apostel sein Los. Er resigniert nicht. Er sagt nicht, ich bin so geschlagen. Ach, ich glaube jetzt nicht mehr an Gott, weil er den Stachel nicht rausnimmt. Und weil ich immer noch geprügelt werde. Gott, mit du und ich, wir sind nicht mehr eins. Das sagt Paulus nicht. Er nimmt es an. Und er jammert auch nicht. Er jammert nicht und sagt, Gott, also ich habe dich jetzt schon dreimal gebeten. Also dreimal ist jetzt echt genug. Und zieht sich in die Ecke zurück und weint in sein Techno hinein. Er fällt aber auch nicht ins Selbstmitleid, weil er sagt, ich bin ja so ein armer Paulus. Nein, er sagt, Und es steht hier in unserer Stelle heute: Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheiten rühmen. Das ist toll, ich bin schwach und das ist gut so. Oder noch deutlicher, wenn man es noch deutsch übersetzt: Mit Hochgenuss rühme ich mich vielmehr meiner Schwachheit. Also da bekommt die Freude im Herrn doch wieder eine ganz neue Bedeutung, oder? Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Das hat nichts mit Schwachheit zu tun, mit Stärke zu tun, sondern mit Schwachheit. Es ist sogar die Bedingung, damit die volle Kraft Christi durch ihn wirklich wirken kann und auch in ihm bleiben kann. Es ist ein ganz anderer Blick auf das Leiden, wie wir es vielleicht oft betrachten oder auch uns wünschen für unser Leben. Wir denken, Gott macht uns in allem gesund, weil er doch Gott ist. Ich glaube aber, Gott will uns lieber so machen, dass er uns besser gebrauchen kann, damit wir erleben, was Segen in dieser Welt bedeutet. Genau das ist konsequent biblisch und christuszentriert, dass Gott keine Superstars braucht, die toll reden können, die stark auftreten können, die eine geile Show machen können, sagen wir das Wort, aber so ist es leider oftmals, sondern die einfach echt sind, ehrlich sind, die mit ihr ganz Vertrauen auf ihn setzen, auch gerade dann, wenn sie schwach sind. Denn genau das Gleiche gilt auch für Jesus. Am Kreuz von Jesus Christus, in seiner tiefsten Erniedrigung, in seiner tiefsten Schwachheit, in der größten Anfechtung, ruft dieser Jesus: Es ist vollbracht. Hier kommt die Gotteskraft der Rettung zu ihrer Vollendung. Und Paulus sagt am Schluss von diesem Kapitel, von diesen Versen: Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit, Leben und Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es gibt nichts Höheres als diese Demut, die wir uns nicht einreden können, sondern die wir von Gott uns schenken lassen können. Und wenn es manchmal bedeutet, dass wir einen Stachel ins Fleisch bekommen, damit wir auf diesem Weg zu ihm hin bleiben können. Er kann es von ganzem Herzen akzeptieren, und da wird mir Paulus zum Vorbild. Er kann es annehmen und er hat es bis zu seinem Lebensende mitgetragen. Hier auch nochmal eine genauere Übersetzung: Ich habe Lust, ich habe Wohlgefallen daran, dass ich dieses Leiden ertragen darf für ihn. Die Nachfolger von Jesus zeichnen sich gerade durch diese Schwachheit aus. Es gilt: Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und dann bin ich voll in der Christuskraft drinne. Wie es heißt in Philipper 4, Vers 13: Ich mag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und warum? Weil ich schwach bin und ihn stark sein lasse in meinem Leben. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du nicht mit dich ständig nach dem Ganzen ausstreckst und noch mehr Erlebnisse und da geht's noch eine Worship Night, die können es vielleicht noch besser, mich da rein zu katapultieren und da ist einer, der mich irgendwie in eine Trance reinbringen kann und so weiter, sondern dass du verstehst, es geht um diesen Jesus Christus, diese Person allein. Deswegen hat Paulus 14 Jahre geschwiegen. Und wenn nicht so viele Leute genörgelt hätten, hätte er das wahrscheinlich auch nicht rausgerückt, weil es darum nicht geht. Ich wünsche dir das von Herzen. Gott kann dich gebrauchen, so wie du bist. Du wirst nie perfekt sein, aber du bist perfekt für ihn, dass er durch dich wirken kann. Amen.